Wir haben ja das erste Wochenende und sicherlich einen guten Bericht von dem, was Gott getan hat. Singen können wir immer. Bruder Branham sagte ja, dass wir viele Dinge zu viel tun können. Aber eins können wir nie zu viel tun, und das ist beten. Und vor allen Dingen im Glauben beten. Nicht nur beten, sondern beten und glauben, dass das, worum wir beten, uns von Gott geschenkt wurde. Ich habe eigentlich vieles zu berichten. Da Bruder Russ kein Wort gelesen hat, möchte ich das gerade lesen, was das Gebet anbetrifft, und dann einen Reisebericht geben. Ich bin ein wenig überrascht. Das merkt ihr mir sicherlich auch an. Im Johannesbrief steht's geschrieben. Ich hoffe, das Kapitel gleich zu finden. Im Johannesbrief, 1. Johannes, Kapitel 3, von Vers 19. 1. Johannes, Kapitel 3, von Vers 19. Daran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden unsere Herzen vor ihm davon überzeugen, dass wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Geliebte, wenn unser Herz uns nicht verurteilt, so besitzen wir Freudigkeit zu Gott. Und um was wir auch bitten, das empfangen wir von ihm, weil wir seine Gebote halten und das tun, was ihm wohlgefällig ist. Es gibt noch eine andere Stelle, und zwar in 1. Johannes im 5. Kapitel von Vers 14, die lautet: Und dies ist die freudige Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass wenn wir ihn um etwas nach seinem Willen bitten, er uns erhört. Ich lese den Teil noch einmal. Dass wenn wir ihn um etwas nach seinem Willen bitten, er uns erhört. Und wenn wir wissen, dass er alle unsere Bitten erhört, so wissen wir, dass die Bitten, die wir vor ihn gebracht haben, uns schon gewährt sind. Es gibt für alles, für jedes Thema immer eine ganze Anzahl Bibelstellen. Die eine lautet: Alles, worum ihr bitten werdet, das wird euch gegeben werden. Hier wird es uns ein wenig näher erläutert. Alles, was wir im Willen Gottes bitten, das empfangen wir. Unsere frommen Wünsche müssen nicht immer erhört werden. Aber wenn wir im Willen Gottes bitten, dann werden wir Erhörung finden. Ich möchte doch zunächst alle ganz herzlich willkommen heißen in dem teuren Namen des Herrn, euch alle aus dem In- und Ausland. Gott segne euch, Gott segne uns. Irgendwann sagte ich: Gott sei mit dir. Und dann sagte der Bruder: Weißt du, mir ist es lieber, er ist mit uns. Und dann sagt er: Ich möchte sagen, Gott mit uns. Dann hat er mich mit eingeschlossen. Und das war mir auch sehr wertvoll. Und ich war dem Herrn dankbar für solche Geistesgegenwart. Gott mit uns. So heißt ja der Name Immanuel. Gott mit uns. Nicht nur mit dir, nicht nur mit mir. Gott mit uns. Immanuel, Gott mit uns. Und wenn er mit uns ist, dann wird alles gut werden. Sollte jemand heute hier zum ersten Mal sein, dann heißen wir euch ganz besonders willkommen. Darf ich sehen, ob eine Hand sich erhebt, falls jemand heute zum ersten Mal in unserer Mitte ist? Darf ich sehen? Herzlich willkommen, herzlich willkommen, herzlich willkommen. Gott segne euch. Ich sehe euch hier, seid ihr etwa aus der Deutschen Demokratischen Republik? Auch die jungen Leute bestimmt nicht. Nein, ihr seid von hier. Die Jungen kommen in etwa 2-3 Jahren. Wird alles ganz, ganz anders sein. Ihr wisst ja, wir haben es hier vor einigen Jahren gesagt und auch erwartet, dass eine Wende kommen muss, speziell in Osteuropa kommen muss. Und das haben wir bereits gesehen, das haben wir erlebt. Ich habe hier und da schon etwas darüber gesagt. Für uns mit Sicherheit nicht so recht vorstellbar und trotzdem wahr. Gott sorgt dafür, dass sein Wort bis an die Enden der Erde getragen wird, weil er es so gesagt hat. Und wenn wir darum bitten, dann bitten wir gewiss in seinem Namen. Und nicht nur in seinem Namen, sondern auch in seinem Willen. Lasst uns aus der Heiligen Schrift vorlesen, vielleicht die ersten beiden Stellen, um uns vom Worte her zu zeigen und wissen zu lassen, dass auch die Obrigkeiten von Gott eingesetzt sind und dass wir gut tun, wenn wir beten, falls uns Dinge nicht recht gefallen. Die erste ist ja auch Gottes Wort, was ich jetzt lesen werde. Die erste aus 1. Timotheus, dem 2. Kapitel von Vers 1. 1. Timotheus, 2. Kapitel von Vers 1. So spreche ich denn zuallererst die Mahnung aus, dass man Bitten und Gebete, Fürbitten und Danksagungen für alle Menschen verrichte, für Könige und alle Obrigkeiten, damit wir ein stilles und ruhiges Leben in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit führen können. So ist es löblich und wohlgefällig vor Gott, unserem Retter. Wir wissen, dass nicht alle irdischen Regierungen unserem Maß zugeschnitten sind, aber genauso wissen wir auch, dass wir sie nicht eingesetzt haben und sie nicht absetzen können. Gott allein setzt Könige ein und setzt Könige ab. In Römer 13 möchte ich den ersten Vers lesen. Römer 13, Vers 1. Jedermann sei den Obrigkeiten und den Gewalten untertan, denn es gibt keine Obrigkeit ohne von Gott. Und wo immer eine besteht, sie ist von Gott verordnet. Wer sich also der Obrigkeit widersetzt, der lehnt sich damit gegen Gottes Ordnung auf. Und die sich auflehnen, werden sich selbst ein Strafurteil zuziehen. Es ist manchmal schwierig, diesen Worten so ganz zu folgen, wenn wir denken, welche Staatsformen es gegeben hat und noch heute gibt und dass man sich darin fügen soll. Aber hier steht's geschrieben und möge Gott uns Gnade schenken, dass wir auch die Regierungen, die nicht nach unserem Muster zugeschnitten sind, dem Herrn überlassen. Eins will ich euch sagen, die Gläubigen in diesen Ländern sind gläubiger, als wir hier sind. Denen hat das, was sie durchzumachen haben, nicht geschadet. Im Gegenteil, es hat ihnen geholfen. Im Hinblick darauf, dass ich diesen Missionsbericht gegeben habe oder Missionsreise, habe ich natürlich an das herrliche Wort denken müssen oder dürfen aus Matthäus 24, Vers 14 ist es immer noch. Matthäus 24, Vers 14. Das Evangelium vom Reich wird auf dem ganzen Erdkreis allen Völkern zum Zeugnis gepredigt werden und dann wird das Ende kommen. Wir haben über diesen Text schon manchmal gesprochen. Das Evangelium vom Reich. Nicht das Evangelium einer Gemeinde, irgendeiner Denomination, sondern wirklich das Evangelium Gottes, das zum Reiche Gottes gehört, das Evangelium Jesu Christi, das in das Reich Gottes hineingehört, in dem Christus das Wort führt und das Sagen hat. Wo nicht Menschen reden, sondern wo er zu Wort kommt, wo er das, was gerade jetzt ansteht, offenbaren und durch den Geist lebendig machen kann. Wenn wir noch einige Stellen weiterlesen, wird uns auffallen, dass Gott wirklich dafür gesorgt hat, dass zu allen Zeiten immer das, worauf es ankam, auf den Leuchter gestellt wurde, um dem Volke Gottes die Möglichkeit zu geben, daran teilzuhaben, was Gott zu ihrer Zeit getan hat. Denken wir bitte stets daran, nicht ein Evangelium, sondern dieses Evangelium vom Reich Gottes. Es gibt nur ein Evangelium, nur eine göttliche Botschaft, die ist nicht mit Politik vermischt. Das ist die Heilsbotschaft. Und dies ist der Tag des Heils. Es ist die Botschaft der Gnade. Und dies ist die Gnadenzeit. Und alle Menschen, die diese göttliche Heilsbotschaft hören, haben die Möglichkeit zu glauben und das Heil aus Gnaden zu empfangen. Ich möchte weiterlesen aus der Offenbarung, dem 5. Kapitel. Hier werden uns zwei ähnliche Stellen vor Augen geführt. Offenbarung, Kapitel 5, Vers 9 bis 10. Und sie sangen ein neues Lied, das da lautete, würdig bist du, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Denn du hast dich schlachten lassen und hast für Gott durch dein Blut aus allen Stämmen und Sprachen, aus allen Völkern und Völkerschaften Menschen erkauft. Vielleicht noch Vers 10. Und hast sie für unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden als Könige auf der Erde herrschen. aus allen Völkern, Sprachen und Nationen und nicht nur das, sogar aus den verschiedenen Stämmen. Und es heißt hier wörtlich, aus allen Stämmen. Wenn man daran denkt, zurückkommend auf die Sowjetunion, da wohnen sage und schreibe 86 verschiedene ethnische Gruppen. Da die Kasaken und dann bis hoch nach Lettland und Litauen und so weiter. Das ist doch eine große Masse. Aber Gott will aus allen Völkern, Sprachen, Stämmen, Nationen. Und unser geliebter Bruder aus Zaire, der weiß ja, wie viele Stämme es dort gibt. Aus allen Stämmen, nicht nur aus allen Sprachen, aus allen Stämmen, aus allen Völkern, aus allen Nationalitäten von überall. Schaut, wir haben zum Teil mit euch in Österreich die gleiche Sprache, anderes Land. In der Schweiz 76% sind ja der deutschen Zunge, aber ein anderes Land. Also, aus allen Sprachen, aus allen Völkern, aus allen Nationen, von überall. Gott hat sich ganz genau ausgedrückt in seinem Wort. Da ist keiner ausgelassen. Nicht der Zulu dort unten in Südafrika. Und wohin wir jetzt auch gehen mögen, ich vergesse die Stimme immer wieder. Einige Worte, zum Beispiel Dankeschön und so weiter, die habe ich mir in Kiswahili gemerkt und in einigen anderen Sprachen. Aber da unser Bruder mich prüfen könnte, ob ich das auch fachgerecht ausspreche, will ich es lieber sein lassen. Aber wie gesagt, es steht geschrieben, aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen, von überall wird Gott ein Bouquet haben. Er wird Menschen haben, die dann mit ihm das Königtum teilen, wie hier geschrieben steht, und hast uns für unseren Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht, und sie werden als Könige auf der Erde herrschen. Wir wissen, das wird nach dem Hochzeitsmahl sein, aber ist hier schon angekündigt und wird stattfinden, wenn es soweit ist. Eine ähnliche Stelle, die von der großen Schar spricht, finden wir in Offenbarung 7 und hier wiederum Vers 9 und Vers 10. Ich bin nun auch darin ehrlich, Bruder Brenim hat gerade über diese Stelle zwei verschiedene Dinge gesagt, wiederholt zwei verschiedene Dinge gesagt. Einmal ist es die Braut und dann ist es wieder nicht die Braut in Offenbarung 7. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dem beizupflichten, was er als letztes gesagt hat, dass es sich um die Schar handeln wird, die doch durch die große Trübsal gehen muss. Ich habe da meine Schwierigkeiten, aber sollen sie ihm dann aufgebürdet werden. Ich lese aus Offenbarung 7, Vers 9 und 10. Danach hatte ich ein Gesicht. Ich sah eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Völkerschaften und Stämmen, Völkern und Sprachen. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm mit weißen Gewändern angetan und mit Palmzweigen in den Händen. Sie riefen mit lauter Stimme, die Rettung steht bei unserem Gott, der auf dem Throne sitzt und bei dem Lamm. Wisst ihr, welch ein Gedanke mir hier kommt, wenn wir Matthäus Kapitel 25 lesen, von den fünf klugen und von den fünf törichten Jungfrauen und wissen, dass es alles Jungfrauen sind, dass sie alle rein, heilig und berührt waren und dass sie alle dem Bräutigam entgegengingen dass sie alle einschliefen, dass sie aber auch alle wach wurden und dass sie alle sich aufmachten, um dem Bräutigam zu begegnen. Und dann heißt es plötzlich, dass der Augenblick kam und die Törichten sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen wollen verlöschen. Und dann sagten die Klugen, nein, das geht nicht, denn dann würde es uns und euch gebrechen. Es würde für uns beide nicht reichen. Wir haben gerade für uns genug. Geht zu den Krämern und holt euch Öl. Und dann stehen diese Worte, die ja sehr ernst sind. Als sie hingingen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm ein, und die Tür ward verschlossen. Und dann kamen auch die anderen zurück und klopften an. Nach dem, was Bruder Branham doch nun einige Male mit aller Deutlichkeit sagte, handelt es sich hier in Offenbarung 7 gerade um diese Schar, der es nicht gereicht hat, bei der Erstlingsschar dabei zu sein, nicht gereicht hat, an der ersten Auferstehung und Entrückung teilzuhaben, aber die dann treu bleibt, wenn die große Drangsalszeit hereinbricht nach der Entrückung und den Herrn nicht verleugnet, dass sie dann eben auch da sein wird, wie hier geschrieben steht, ebenfalls aus allen Sprachen, Völkern, Stämmen und Nationen. Was mich betrifft, so wünsch ich es, dass es so sei. Denn stellt euch vor, es könnte mir passieren, es könnte dir passieren. Lasst uns da nicht hartherzig sein und denken, ja, wer nicht entrückt wird, der kann ja gehen, wo der Pfeffer wächst. Nein, wenn er ein Gotteskind ist und aus Gott geboren wurde, dann soll er doch beim Herrn sein. Ist er nicht beim ersten Schub, soll er beim zweiten sein. Aber er soll bei dem Herrn sein. Stimmt's oder nicht? Lob und Dank sei unserem Gott. Macht euch keine Sorgen. Gott ist treu. Und er wird die Treue derer belohnen, bei denen es nicht gereicht hat, dabei zu sein. Ihr wisst ja, das habe ich hier, und ich muss dabei lächeln, das habe ich hier gesagt, und nicht nur hier, sondern irgendwo anders habe ich das gesagt, als lautstark verkündigt wurde, dass der Herr schon gekommen ist. Da habe ich einfach gesagt, hört mal, solange Bruder Frank noch auf Erden ist, ist der Herr nicht gekommen. Und dann sagte einer, bist dir deiner Sache scheinbar sicher. Ich sagte nicht scheinbar, ich bin mir der Sache gewiss. Aber irgendein anderer hat auch gut aufgepasst. Und er sagte zu mir, aber hör mal, Bruder Frank, Bruder Branham sagte, dass er es selber nicht weiß, ob er dabei sein wird. Wer bist du, dass du nun sagst, dass du dabei sein wirst? Ja, ich sag, hör mal, erstens war er ganz bescheiden und zweitens hat er nur hervorheben wollen und sagte, wenn aus Jeffersonville nur einer entrückt würde, so glaube ich, dass ich dieser eine bin. Und diesen Glauben müssen wir jeder für sich haben. Wenn wir den nicht haben, ist es schlecht um uns bestellt. Wir können doch keinen anderen fragen, hast du Gewissheit, dass du dabei sein wirst? Und habe ich Gewissheit, dass ich dabei sein werde? Aber das Lächeln bezog sich ja nicht auf den Ausspruch Bruder Branham, sondern tatsächlich auf das majestätische Erlebnis, das ich damals hatte. Und deshalb weiß ich, dass ich an der Entrückung teilhaben werde. Dazu brauche ich, ja, Amen, Dankeschön, ist ganz gut, aber das, wie gesagt, Das ist Ja und Amen. Erlebnisse mit Gott sind eine solche Glaubensstärkung, das könnt ihr mir abnehmen. Und Gott weiß genau, was er tut. Er weiß genau, zu welcher Zeit er gewisse Dinge schenkt. Gerade dann, wenn wir sie nötig haben, wenn jeder andere Trost im Sande verlaufen würde, dann erbarmt er sich unser und lässt uns wissen, dass wir Gnade vor ihm gefunden haben. Und wem er gnädig ist, dem ist er gnädig. Zurückkommend auf dieses Wort. Ihr seid ihr alle damit einverstanden, dass Offenbarung 7 diejenigen einbezieht, die tatsächlich nicht an der Entrückung, aber gläubig waren, wiedergeboren waren, Öl in ihren Lampen hatten, aufwachten, dem Bräutigam entgegengingen, aber einfach zur Entrückung hat es eben nicht gereicht. Dass sie es sind, die dann standhalten, die treu bleiben und die dann mit dem Herrn vor seinem Throne sind. Unterstützt wird dieser Gedanke durch den Ausspruch, der den Überwindern gegeben wird in Offenbarung Kapitel 3. Ihr wisst, wenn Bruder Branham nirgendwo einen Ausspruch lehrmäßig getan hat, dann fühle ich mich immer ganz sicher, weil Gott mir darin geholfen hat. Wenn er aber etwas sagte, dann ist das für mich sehr schwierig, das nun ein wenig anders zu sehen. In Offenbarung im 3. Kapitel im 20. Vers steht, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, so werde ich bei ihm eintreten und das Mahl mit ihm halten und er mit mir. Wer da überwindet, dem werde ich verleihen, mit mir auf meinem Throne zu sitzen. Nicht vor meinem Throne zu sein, sondern mit mir auf meinem Throne zu sitzen. Dort in Offenbarung 7 ist die Schar vor dem Thron. Die Überwinderschar ist auf dem Thron. Mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Man kann also, wenn man diese beiden Bibelstellen nebeneinander stellt, sagen, dass die Erstlingsschar, die Überwinderschar, mit ihm auf seinem Throne sitzen wird und mit ihm herrschen und regieren wird. Die Schar in Offenbarung 7 wird ihm dienen. Ich lese es euch hier, damit ihr wisst, dass es geschrieben steht. In Offenbarung 7 von Vers, oder nur Vers, ja vielleicht doch Vers 13, 14 und 15. Da nahm einer von den Ältesten das Wort und sagte zu mir, wer sind wohl diese Weißgekleideten? Und woher kommen sie oder sind sie gekommen? Ich erwiderte ihm, mein Herr, du weißt es. Da sagte er zu mir, das sind die, welche aus, hier müsse das der nicht stehen. Hier dürfte nur stehen, welche aus großer Trübsal kommen und ihre Kleider gewaschen und im Blute des Lammes weiß gemacht haben. Hier müssen wir einen Augenblick stehen bleiben, um zu betonen, dass mit dem Augenblick der Entrückung die Gnadenzeit für die Nationen ihr Ende erreicht hat. Aber das bedeutet nicht, dass diejenigen, die die Gnade Gottes erlebt haben, aber nicht an der Entrückung teilhaben, dass sie dann von dieser Gnade abgeschnitten werden. Im Gegenteil, sie haben Gott ja erlebt und sind durch das Blut des Lammes gewaschen worden und können jetzt ihre Treue in der großen Drangsalszeit unter Beweis stellen und treu bleiben, weil sie wissen, an wen sie geglaubt haben. Ihr Lieben, das soll uns wirklich ein Trost sein. Nun wird jemand sagen, du scheinst ja heute Abend nicht so ganz daran zu glauben, dass alle Anwesenden bei der Entrückung dabei sein werden, wie wir vorher gesagt haben. Endgültig kann es niemand sagen. Viele, die meinten, dort zu sein, werden nicht dort sein. Andere, die wir nicht erwartet haben, werden dort sein. Lasst uns gemeinsam glauben, dass Gott auch das, was jetzt noch nicht ist, schenken wird vor der Entrückung. Es muss Menschen geben, und dazu dürfen wir uns gewiss zählen, die ja auch die Vollendung erleben werden. Nicht nur die Herausrufung, sondern auch die Vollendung. Ich lese hier jetzt Vers 15. Darum sind sie vor dem Throne Gottes und dienen ihm bei Tag und bei Nacht in seinem Tempel. Und der auf dem Throne Sitzende wird über ihnen wohnen. Schaut, wenn das eine Schar betreffen würde, die am Endgericht angenommen wird, das ist ausgeschlossen. Nach dem Endgericht kommt der neue Himmel und die neue Erde. Dann gibt's keinen Tag und keine Nacht mehr. Der ewige Morgen bricht an und die Sonne geht nie mehr unter. Solange in der Heiligen Schrift von Tag und Nacht die Rede ist, bezieht es sich nicht auf die Ewigkeit. Da haben wir manche Übersetzungen, die zu wünschen übrig lassen, auch in der Offenbarung. Man hat das griechische Wort Aion tatsächlich als ewig übersetzt. Und sie werden von Ewigkeit zu Ewigkeit Tag und Nacht gequält werden. Das gibt es überhaupt nicht. Ewigkeit hat keine Nacht mehr. Dann ist die Zeit wieder in die Ewigkeit gemündet. Die Zeit hat einen Anfang und es steht geschrieben, Gott schuf ja alles, das glauben wir von ganzem Herzen. Und aus Abend und Morgen wurde ein Tag. Nicht aus Morgen und Abend, aus Abend und Morgen. Wenn ihr heute einen Juden, einen Israeliten fragen würdet, wann beginnt bei euch der Tag, der sagt nicht um Glocke 5 morgens, sondern wenn die Sonne untergeht, meinetwegen, wenn der Schabbat eingeleitet wird, am Freitagabend könnt ihr sie alle beobachten. Die schauen nur, bis die Sonne eine Handbreit über dem höchsten Gipfel oder Berg, was immer es sein mag, erscheint oder sich senkt, und dann geht's los, Shabbat Shalom. Sie wissen genau, was Gott gesagt hat. Aus Abend und Morgen wurde ein Tag, nicht aus Morgen und Abend. Das ginge gar nicht, denn dann geht es wieder zurück aus dem Abend in den ewigen Morgen und es kommt kein Abend mehr. Amen. Gott wusste genau, wie und was er macht. Aber nun zurück zu diesem Worte hier. Sie dienen ihm bei Tag und bei Nacht in seinem heiligen Tempel oder in seinem Tempel. Ich könnte euch jetzt zur Offenbarung nehmen, in Kapitel 21, da steht, und einen Tempel sah ich darin nicht, denn das Lamm ist der Tempel und die Leuchte und so weiter. Ihr kennt ja alle die Heilige Schrift. wollen wir noch weiterlesen. Seid ihr alle damit zufrieden? Wenn Gott wirklich einige oder die Hälfte derer, die gläubig geworden sind, die wirklich Jungfrauen waren, und das dürft ihr mir abnehmen, Bruder Brenim hat's gesagt, das Wort Jungfrauen bedeutet rein, heilig, unangetastet, wie zum Beispiel Offenbarung 14, wenn dort von den 144.000 aus den 12 Stämmen Israels gesprochen wird, dann heißt es, die sich mit Weibern nicht befleckt haben. Und ihr wisst, Weib, geistlich gesehen, ist Gemeinde im Alten Testament. Ihr könnt's im Hosea, im Jeremia nachlesen. War Israel das Weib Gottes. Gott hat göttlichen Samen in Israel hineingelegt. So ist im Neuen Testament der Anfang mit Israel gemacht worden. Und dann ging das Heil zu den Nationen über. Denn so stand es im Propheten Hosea und steht noch heute geschrieben, die nicht mein Volk waren, sollen Söhne des lebendigen Gottes heißen und die nicht nach mir gefragt und mich nicht gesucht haben, von denen werde ich mich finden lassen. Auch dieses Wort müssen wir recht verstehen. Warum so viele Missverständnisse sein müssen, weiß ich gar nicht. Irgendjemand fragte mich doch jetzt auf einer Reise, ob ich denn auch nach Israel würde, denn das Heil kommt von den Juden, sagte er mir. Ja, ich sag, soweit ich das begreife, kommt das Heil von Gott. Denn alle Welt soll das von unserem Gott ausgehende Heil sehen. So steht's geschrieben im Propheten Jesaja, ich kann es euch vorlesen, im 49. Kapitel dürfte es sein. Ja, da gibt es ja eine ganze Menge Bibelstellen und das ist doch im Neuen Testament in Lukas 1 von Zacharias in seinem geistgewirkten Gebet gesagt worden, das Heil kommt also von Gott. Aber das Heil kam zu den Juden, denn Gott hat sich seinem Volke Israel offenbart. Und dann kam die Zeit, dass das Heil Gottes, das zuerst zu den Juden kam, zu den Nationen kommen sollte. Und somit ist es von den Juden zu den Heiden gekommen. Aber Jesus Christus war nicht Jude, er war nicht Heide. Er war Gott geoffenbart in Menschengestalt. Er war Immanuel. In ihm floss weder das eine noch das andere Blut. In ihm floss göttliches Blut. Und in diesem göttlichen Blut war göttliches Leben. Ich kann es manchmal nicht ertragen. Und ihr wisst ja, dass Maria an dem Tage, an dem sie Josef als Vater Jesu bezeichnet hatte, die größte Schuld auf sich geladen hatte, als sie sagte, dein Vater und ich haben dich mit Sorge gesucht. 3 Tage waren sie gewandert und der Herr blieb mit 12 Jahren in Jerusalem. Und da hat wirklich Maria diesen Ausspruch gemacht, dein Vater und ich. Und da sagt Bruder Brenim wörtlich, das Wort hat den Fehler sofort korrigiert. Und der Herr sagte, ich muss sein, in dem das meines Vaters ist. Und er war nicht in Nazareth in der Zimmereiwerkstatt, er war in Jerusalem im Tempel. Und wisst ihr, seit der Zeit hören wir nichts mehr von Josef. Er stand dabei und hat nichts gesagt. Unseren katholischen Freunden werden wir das einmal irgendwie noch sagen müssen, dass auch Maria fehlbar war. Und dann wird die Fehlbarkeit ihres Papstes vielleicht auch zusammenbrechen. Gott wird uns da noch Weisheit und Gnade schenken. Amen. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass er uns Worte finden lassen wird, die nicht irgendwie wehtun, aber die Klarheit schaffen. Wir leben nicht in den Tagen der Reformation. Ich habe heute noch einen Satz gelesen von Martin Luther. Den dürfte man hier nicht wiederholen. Das wäre absolut undenkbar, solche Worte heute in den Mund zu nehmen. Aber Gott wird uns helfen, die richtigen Worte zu finden, aber knallhart die Wahrheit zu sagen, dass wirklich keiner mehr rechts oder links vorbei kann. Er muss sich dann Gott stellen und seinem Worte. Und entweder er entscheidet sich dann dafür oder dagegen. Wir müssen noch ein Wort lesen, und zwar aus Galater 3, um uns neu vor Augen zu führen, um dieses Thema, was den Missions- oder den Reisebericht betraf, zum Abschluss zu bringen. Galater 3 in Vers 8 steht hier. Galater 3, Vers 8. Weil aber die Schrift voraussah, dass Gott die Völker um des Glaubens willen rechtfertigt, hat sie dem Abraham die Heilsverheißung im Voraus verkündigt. In dir sollen alle Völker gesegnet werden. Nicht nur ein Volk, sondern alle Völker. Und dazu dürfen wir uns aus Gnaden zählen. Aber Gott hat ja selber schon hier durch den Mund seiner Apostel in Apostelgeschichte Kapitel 15 sagen lassen. Zuerst war es ja Petrus und dann Jakobus. Und Jakobus war es, der Folgendes sagte, Vers 13, Apostelgeschichte 15, und zwar Vers 14 und 15. Simeon hat berichtet, wie Gott selbst zuerst darauf bedacht gewesen ist, ein Volk aus den Heiden für seinen Namen zu gewinnen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, denn es steht geschrieben, hierauf will ich umkehren, um die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen. Ich will ihre Trümmer wieder aufrichten und sie selbst neu erstehen lassen. Wir haben das hier an dieser Stätte immer wieder betont und betrachtet. Nichts ist wichtiger, als Gott zu Worte kommen zu lassen, dass Gott uns durch sein Wort die Belehrung und den Aufschluss gibt, den wir benötigen. Dass man nicht eine Stelle nimmt und sie deutet in die Richtung, die einem passen würde, sondern einfach von Bibelstelle zu Bibelstelle geht und damit von Klarheit zu Klarheit und von Wahrheit zu Wahrheit und von Erkenntnis zu Erkenntnis, bis wir in das volle Mannesalter Christi hineinkommen und wirklich so erkannt haben, wie er es erkannt haben möchte. Irgendjemand sagte mir vor kurzem, in welch einer Weise Bruder Brenim irgendwo verherrlicht wird. Gott will das alles nicht. Gott will keinen Menschenkult. Gott sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Als ich in diesen Tagen auf dem letzten Flug jetzt, da diese Geschichte las, die passt nicht ganz, aber ich habe eine gewisse Freude darüber empfunden, als der Artikel geschrieben wurde, dass dieses Grabtuch da in Turin aus dem 16. Jahrhundert war es wohl stammt. Und nicht, wie behauptet wurde, da aus dem Grab Jesu entnommen wurde. Ich habe mich darüber gefreut und habe gedacht, das ist die Sache, die Gott mir in die Hand legt, um dann zu fragen, nämlich hinter all den anderen Dingen auch ihr Fragezeichen zu machen oder mein Fragezeichen zu machen, um dann zu fragen, wann sie begonnen haben. Zurückdatieren kann jeder, was er will und wohin er will. Ihr wisst ja, Leute datieren irgendetwas Millionen Jahre zurück und dann sind sie froh dabei, dass die Masse es geschluckt hat und dann gehen sie fröhlich ihrer Straße und denken, naja, das war ja eigentlich schön. Gott lässt solche Dinge jetzt geschehen. Nicht schon vor 40, 50 Jahren. Er lässt es jetzt geschehen, damit jetzt geprüft wird, dass das ja gar nicht stimmt. Und dann kann man mit Recht fragen, was stimmt denn von all den Lehrsätzen, von all den Dogmen, von all den Dingen, die da gehandhabt werden? Wann hat es begonnen? Wer hat es begonnen? Wo ist die biblische Begründung? Und siehe da, sie ist nicht da. Es ist keine Begründung, es ist ein Abgrund. Ein Abgrund, keine Begründung. Und ich weiß nicht, wenn die Leute es dann nicht begreifen werden, wenn wir ihnen jegliche Unterstützung gewähren und zu Hilfe kommen und angedeihen lassen, dann wird Gott noch eine reiche Ernte haben. Ihr mögt sagen, ja Bruder Frank, dann hast du ja sicherlich den Eindruck, dass es noch ein bisschen dauern wird. Darüber kann ich euch gar nichts sagen. Ich habe nur folgenden Eindruck, dass wir die Zeit auskaufen müssen und wirken, solange es Tag ist, denn die Nacht bricht herein, wo niemand mehr wirken kann. Und wir werden froh sein, wenn wir tatsächlich noch einmal in einer Weise an die Öffentlichkeit treten können, wie es noch nie da gewesen ist. Und wie schon bemerkt, indem wir einfach Dinge auf den Tisch legen, die nicht mehr vom Tisch gefegt werden können. Denn ich werde mich dann ja zur Verfügung stellen mit der Bibel in der Hand. Und wenn nötig auch mit der gesamten Kirchengeschichte. Ich kann ja einen kleinen Lastwagen kaufen und dann irgendwo zum Konzil fahren. Das spielt ja keine Rolle. Um dann darzulegen aus dem Worte Gottes und aus der Kirchengeschichte den Nachweis zu führen, was biblisch oder was unbiblisch ist. Und da braucht man gar nicht viele einfallsreiche Gedanken haben. Nämlich das, was nicht biblisch ist, ist unbiblisch. Und das, was nicht mit Christus übereinstimmt und gegen ihn ist, ist antichristlich. Die Schlussfolgerungen, die sind gar nicht so kompliziert wie manche Matheaufgaben, die ergeben sich alle von selber durch die Gnade Gottes. Und glaubt es mir, nur weil wir in dieser Zeit leben, hat Gott uns das Vorrecht geschenkt, diesen tiefen Einblick in all diese Dinge zu bekommen, weil wir die Verantwortung tragen, dieser Generation das Gnadenangebot Gottes noch einmal zu machen. Aber wenn die Masse glaubt, dass sie richtig glaubt, was dann? Wer soll dann umkehren wollen? Nein, Gott selber wird dafür Sorge tragen, wie wir es anfangs gesagt haben, dass dieses Evangelium vom Reich Gottes, das ewig gültige Evangelium, allen Völkern, Sprachen, Stämmen und Nationen verkündigt wird. Nicht das, was später hinzugefügt wurde, denn das muss ja abgestreift werden und muss zu Boden fallen. Etwas soll erhöht werden, nämlich der Herr. Ich meine jetzt nicht in dem Sinn, ihr wisst, das kann zweifach verstanden werden. Jesus sagte, wenn ich erhöht sein werde, dann werde ich alle Gotteskinder zu mir ziehen. Und er sprach von dem Kreuz, an dem er sterben musste. Ihr müsst es mal bitte genau lesen. Und da müssen wir sehr aufpassen. Er wurde an das Kreuz getan. Das war eine Erhöhung zur Schande. Er wurde bloßgestellt. Er wurde entkleidet, geschlagen, angespien. Das gehörte alles mit dazu. Aber dann wurde er erhöht über alle Himmel und bekam einen Namen, der über alle Namen ist. Und da sagt Bruder Brenham so schön, jetzt muss er herunterschauen, um den Himmel zu sehen. weil er ganz oben ist. Naja gut, wie dem auch sei. Unser Gott wird Sorge dafür tragen, dass alles zur richtigen Zeit in rechter Weise getan wird. Und glaubt es mir, ich habe jetzt gestern, oder wann immer, Bruder Siegfried weiß es immer besser, wann wir was tun, das Interview übersetzt, das ihr wohl noch nicht alle gesehen habt, von Bruder Branham, als diese beiden Brüder aus Los Angeles kamen und ihn interviewt haben. Und dann fragte der eine, ob sein Dienst nicht in Israel ganz besonders wirksam wäre. Und er sagte, doch, er wäre wirksam, denn die Juden wollen Zeichen sehen, die Griechen fordern Weisheit. Aber dann schweifte er ab, weil er wusste, dass die Zeit noch nicht da ist. Nun steht aber doch in Römer 11 geschrieben, dass sie zur Nacheiferung gereizt werden müssen. Also muss Gott in der Brautgemeinde tatsächlich solch große Dinge tun, nämlich zum Abschluss in der Vollendung, dass die ganze Welt wach wird und auch Israel einfach sagt, ja, wenn die Sache so ist und das durch Christus geschieht, dann war er ja wohl doch der Messias, den wir damals nicht aufgenommen haben. Gott hat uns tatsächlich auch dadurch, dass wir die Gottheit richtig erkannt haben, nämlich durch Offenbarung. Nicht durch Zurechtlegung, sondern durch Offenbarung richtig erkannt haben. Ich habe sie irgendwann schon gesagt, als Bruder Branham an jenem Morgen den Eckstein für die Kapelle legen wollte, sah er ein Gesicht. Und er wurde unter den freien Himmel versetzt und er sah zwei gewaltige Bäume, einen rechts und einen links. Und beide Bäume voller Frucht, aber so viel Frucht auf diesen beiden Bäumen. Auf dem einen Baum stand das Wort Trinität, auf dem anderen stand das Wort Einheit. Die einen wollten, dass er zu ihnen komme, die anderen, dass er Partei für sie ergreife. Und Bruder Branham hat es so gemacht, wie es sich für einen Propheten geziemt. Er hat die eine Hand um den einen Baum gelegt und die andere um den nächsten und hat sie beide kräftig geschüttelt. Und dann sagt er, die Frucht ist so mächtig von beiden Bäumen herabgekommen. Und der Herr sprach zu ihm, die Kapelle, die du jetzt bauen willst, ist nicht deine Kapelle. Ich habe dich dazu bestimmt, dass du die Botschaft hinausträgst und dass Frucht auf der ganzen Erde eingebracht werde. Seht, wie Gott es macht. Gott ergreift keine Partei. Wie oft bin ich in Versammlungen gewesen? Denke da an Kenia. Ihr werdet wahrscheinlich in 4 Wochen den Bischof hier sehen, der für Bruder Bonke und auch für mich die Versammlungen anberaumt hat. So Gott will, wird er hier sein, am ersten Wochenende im November. Da sind mir Brüder so böse geworden und gesagt, du darfst nicht mehr zu uns kommen. Du bist ja zu den Leuten der Trinität gegangen. Ja, wie soll ich die Menschen herausrufen? Doch nur dann, wenn ich zu ihnen gehe. Anders geht es doch gar nicht. Oder wisst ihr einen anderen Rat? Wenn man draußen bleibt, kann man sie doch nicht herausrufen. Man muss hineingehen, um sie herausrufen zu können. Und ich möchte es tatsächlich tun, wie Bruder Branham es getan hat. Und wünsche es all meinen Brüdern, dass sie es genauso tun. Keine Partei ergreifen. Überall, wo nur Frucht kommen kann, kräftig schütteln. Und das Wort verkündigen. Und die Ernte und die Frucht einbringen. Damit der Schmerzenslohn unseres Herrn und Erlösers sich gelohnt habe. Er wird dafür sorgen, dass alles zur rechten Zeit geschieht. Ich freue mich aufrichtig darüber, dass wir den Wandel bereits sehen Und habt ihr es jetzt alle mitbekommen? Weltbank und Welt hier und Welt da, Welthand, alles nur Welt. Und die Welt ist reichlich klein geworden. Heute können die Reichen die Armen nicht fallen lassen, sonst gehen alle zugrunde. Heute müssen alle mitmachen. Und wie gesagt, das ist alles prophetisch bedingt. Die Plattform ist bereits gelegt worden und die Endzeit nimmt Formen und Gestalt an. Wir wissen, die Zeit ist nur noch kurz. Wie kurz sie ist, wissen wir nicht. Aber auskaufen möchten wir sie, so gut es nur geht. Und wie schon gesagt, das herrliche Wort tragen. Für mich, und das sage ich jetzt noch abschließend, war es eine Bestätigung dessen, was wir hier geglaubt und auch gesagt hatten. Nämlich das, was ich dort in der Sowjetunion sah und miterlebte. Dass tatsächlich die Gläubigen ohne Angst frei zusammenkommen können. Singen, so laut sie wollen, beten, solange sie möchten und dem Herrn Ehre geben. Manche haben ihre Freiheit noch nicht begriffen, aber das wird alles noch kommen. Selbst gute Dinge kann man von heute auf morgen nicht so ganz verkraften. Gott aber, der über allem wacht, hat auch dafür gesorgt, dass die Dinge dort ihren Lauf nehmen, nämlich damit sein Wort tatsächlich die Enden der Erde erreicht. Ihm, dem allmächtigen Gott, wollen wir dafür danken. Und sollte es sich bestätigen, dass der Herr die Erstlingsschar als die 5 klugen Jungfrauen bei der Wiederkunft als Bräutigam mit zum Hochzeitsmahl nimmt und dann den Rest vor Aufrichtung des 1000-jährigen Reiches mit einbezieht, dann wären wir doch froh. Ich wäre froh. Ich wäre froh. Jetzt mache ich ein Statement, das man sich vielleicht nicht leisten sollte. Aber stellt euch vor, ich wäre beim Herrn und würde einige nicht sehen, die ich geliebt habe, mit denen ich gerechnet habe, und ich würde sie nicht sehen. Vielleicht würde doch ein Weh in uns aufkommen können. Ich weiß es nicht. Gott weiß es. Ich weiß es nicht. Heute weiß ich, dass es nicht möglich ist, weil unsere Brüder und Schwestern noch nicht den Auferstehungsleib haben. Heute geht das nicht. Aber wenn sie den Auferstehungsleib haben oder wenn wir ihn dann bekommen, wird es wieder anders sein. Aber was meint ihr, was dann geschehen würde, wenn die Braut, alle, die entrückt worden waren, dann zurückkommen mit dem Herrn, um hier die Herrschaft anzutreten für die 1000 Jahre. Und es gäbe da noch ein herrliches Wiedersehen mit vielen, die treu geblieben sind in der großen Drangsalszeit. Ich glaube, auch da würden noch Tränen fließen. Und deshalb steht auch in dem Zusammenhang geschrieben, und Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Gott wird noch Tränen abwischen. Macht euch keine Sorgen. Seid guter Zuversicht. Wir wollen, wie Paulus gesagt hat, bestrebt sein an der ersten Auferstehung, das heißt an der Entrückung, an der Verwandlung teilzuhaben. Aber das sollen dann doch alle wissen. Wenn es sich herausstellt, dass wir es nicht geschafft haben, nicht aufgeben, treu bleiben, dann ist es bald vorbei. Und der Herr kennt ja die Seinen, ganz gleich, in welcher Einteilung sie dann sein würden. Wichtig ist, dass wir beim Herrn sind. Denn schaut, noch am Endgericht werden ja Bücher aufgeschlagen und das Buch des Lebens. Und die Menschen, die dann noch im Buch des Lebens sind, werden ja auch in das ewige Leben eingehen. So steht's in Offenbarung 20 von Vers 11 bis zum Ende geschrieben. Gott segne uns alle und sei mit uns allen. Amen. Lasst uns aufstehen und gemeinsam anbeten. Himmlischer Vater, von Herzen danken wir dir für das große Vorrecht, dass wir gerade in dieser Generation leben dürfen, in der du dein prophetisches Wort auf den Leuchter gestellt hast. Ja, in der Generation, in der du deinen Knecht und Propheten sandtest, alle Geheimnisse des Wortes offenbartest. Ja, du hast dich selbst geoffenbart. Wir danken dir dafür. Du bist in der Wolken- und Feuersäule herabgekommen, hast dich kundgetan als derselbe gestern, heute und derselbe in alle Ewigkeit. Geliebter Herr, möge diese göttliche Botschaft in ihrer Klarheit und Wahrheit die Enden der Erde erreichen. Mögen aus allen Völkern, Sprachen, Stämmen und Nationen Menschen herausgerufen werden. Geliebter Herr, wir glauben, dass wir am Ende der Endzeit angekommen sind. Wir sehen es, denn du hast unsere Augen gesalbt, hast das Licht des prophetischen Wortes hell leuchten lassen am dunklen Ort. Und wir sind nicht mehr in der Finsternis, weil wir das Licht des Wortes haben. Und dein geoffenbartes Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Wege. Ja, in deinem Licht sehen wir das Licht. Halleluja! Preis und Ehre sei dir. Wer dir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Treuer Herr, habe innigen Dank, besonders für das, was jetzt in der Sowjetunion vor sich geht. Wir bitten dich, treuer Herr, du wolltest auch die Deutsche Demokratische Republik und Rumänien insbesondere und dann Bulgarien und Albanien mit hineinbeziehen. Alle anderen sind ja schon unterwegs. Du bist gerecht und treu. Du wirst deine Hand erheben und dann sprichst du ein Allmachtswort. Und du gebrauchst Menschen hier auf dieser Erde in jedem Bereich. Die Politiker für den politischen Bereich, die Religiösen für den religiösen Bereich, die Fachleute jeder Art in ihrem Bereich. Aber du hast eine Gemeinde, du hast ein Volk, eine bluterkaufte Schar. Geliebter Herr, mögen sich die Gottesfürchtigen versammeln in deinem Namen und zu dir rufen. Erhöre uns und antworte und segne aus Gnaden. Dir, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung für alles in Jesu heiligem Namen, jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Halleluja. Preis sei Gott.